Konstanze Derham, die im Textilportal-Podcast schon mehrmals als Faserexpertin zu Gast war, betreibt den kleinen, feinen Verlag Texte und Textilien. In der heutigen Folge unterhalten wir uns über ihr Verlagsprogramm, denn Weihnachten ist nicht mehr weit.
Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Hallo Konstanze, schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Wir machen ja heute mal eine Folge quasi Werbung in eigener Sache.
Ja.
Wer jetzt schon, ja, und ganz bewusst, und das stellen wir auch vorne dran, ja, heute geht es um Konstanzes Verlag Texte und Textilien und um das Verlagsprogramm. Wer jetzt schon ein bisschen den Podcast gehört hat und verfolgt, der weiß, dass wir ja eine Serie zu Fasern quasi begonnen haben, wo wir schon gesprochen haben über Wolle und Leinen und Hanf. Aber, und da war Konstanze als Textilexpertin immer zu Gast. Aber heute möchte ich wirklich mit ihr mal sprechen über ihren Verlag Texte und Textilien und genau, wie das so läuft mit so einem Verlag. Das ist so das Grundthema. Genau, ich habe letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, mal eine Online-Veranstaltung besucht. Da ging es darum, wenn man selber ein Buch herausbringen möchte, ob man das lieber bei einem Verlag machen soll oder lieber im Selbstverlag. Ja, weil es gibt ja Möglichkeiten über Amazon zum Beispiel E-Books hochzuladen, die man völlig selber produziert und die dann auch dort verkauft. Und da gibt es unter Autorinnen zumindest in letzter Zeit Überlegungen, eben ob man ein Buchmanuskript überhaupt einem Verlag anbieten soll oder das lieber doch vielleicht selbst publizieren, so im Self-Publishing. Weil, also bei großen Verlagen ist es ja so, der Prozess, in so einen renommierten Verlag aufgenommen zu werden, der ist oft langwierig, und andererseits sind ja Verlage immer auf der Suche nach tollen neuen Manuskripten für ihr Programm. Wie ist denn das bei dir und deinem Verlag? Rennen dir die Autoren schon die Tür ein?
Ja, nein, leider nicht. Also dazu kann man sehr viel sagen, weil vor allem der Punkt sind große Verlage immer auf der Suche nach tollen neuen Manuskripten. Ich glaube, da würden die meisten großen Verlage sagen, nein, um Gottes Willen schicken sie uns bloß nichts. Und das Problem ist eigentlich eher, dass es, glaube ich, ein großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Manuskripten gibt. Also es werden sehr viel Krimis und Kinderbücher geschrieben, aber gar nicht so viel verlegt, also im Verhältnis. Und die Sachen, die man gerne hätte, also in meinem Fall Sachbücher zum Beispiel, da gibt es nicht so viele Leute, die einem die Türen einrennen, vor allem nicht, wenn es ausschließlich um Textilien geht. Also wenn man zu einem großen Verlag möchte, dann wäre es geraten, sich eine Agentur zu suchen, die dann praktisch das Manuskript an Verlagen anbietet, weil einschicken, das bringt in den meisten Fällen überhaupt nichts. Das wird meistens nicht mal angeschaut. Das wird sagen aber die meisten Verlage auch tatsächlich ganz offen auf ihrer Webseite, dass sie keine Kapazitäten haben, Einsendungen anzuschauen, weil die eben alles bekommen, auch was überhaupt nicht zum Programm passt.
Verstehe.
Ja, aber bei mir ist das noch nicht der Fall. Also, und das ist wahrscheinlich wirklich, weil Textilien so ein relatives Nischenthema sind. Auch ein Thema, mit dem sich, denke ich, vor allem Frauen beschäftigen. Und ich habe den Eindruck, dass viele Frauen da ein bisschen zögerlich sind und gar nicht so richtig wissen, was die selbst eigentlich alles wissen und welche Expertise sie haben. Und mir ist das schon öfter passiert, dass ich auch ganz gezielt Menschen, also vor allem Frauen, angesprochen habe, die über Textilien gut Bescheid wissen, wo ich dachte, das ist ja total spannend, vielleicht könnte man da mal was draus machen. Und dann kommt so eine Antwort wie, ich weiß doch gar nichts, ich habe da nichts zu erzählen und überhaupt. Also das ist, da muss man sich ein bisschen mehr trauen vielleicht.
Ein bisschen zutrauen. Mehr Selbstbewusstsein vielleicht aufbauen.
Ja.
Ja. Also, was muss ich tun, um vielleicht bei Texte und Textilien publiziert zu werden?
eine Idee haben, worum es gehen soll und ja, natürlich auch eine gewisse Expertise. Und aber eigentlich ist wirklich die Idee, worum soll es gehen, für wen ist das Buch interessant, gibt es sowas Ähnliches schon? Das wäre wichtig, das vorher zu überprüfen, ob man da nicht irgendwie was macht, was es schon gibt. Das wäre ungünstig, aber wirklich die Idee und das auf ein oder zwei Seiten mal zusammenschreiben, worum es in dem Buch gehen soll und warum das interessant ist, für wen es interessant ist.
Und dir dieses, dieses Exposé quasi schicken.
Ja, genau. Und alles Weitere ergibt sich dann. Also man muss dann auch nicht denken, dass man jetzt total super gut schreiben können muss oder sowas.
Ich meine, es hilft.
Es hilft natürlich. Es wäre hilfreich, wenn man es nicht total hasst zu schreiben. Das stimmt schon.
Welche Themen sind, ich meine, der Verlag heißt Texte und Textilien. Ich finde das so ein schönes, schon ein schönes Konstrukt oder so einen schönen Titel, weil er sagt eigentlich eh schon alles. Also es geht grundsätzlich mal um Texte, die sich irgendwie mit Textilien befassen. Das ist klar. Aber welche Themen sind denn jetzt für dein Verlagsprogramm wirklich spannend? Welche Buchideen findest du spannend oder wonach hältst du vielleicht sogar gezielt Ausschau?
Ja, eigentlich wirklich alles, was sich mit Textilien befasst. Das ist, also kann einerseits sein, irgendwie Geschichte von Textilien oder Kleidungsstücken oder irgendwas, was mit dem Handwerk, also mit der Herstellung von Textilien zu tun hat, also auch aus historischer Perspektive oder die Geschichte der Nadel wäre zum Beispiel sowas, wo ich denke, das wäre voll interessant, wenn man das von den Anfängen, also von der Jungsteinzeit bis heute, also allein was für verschiedene Nadel Typen, Herstellungsweisen es gab und wie das mit der Industrialisierung zusammenhängt. Da kann man so viel dran erzählen, einfach an den textilen Themen. Und was ich im Moment auch immer noch stark suche, sind Biografien und Autobiografien von Modedesignerinnen. Das ist so eine kleine Reihe, die bei mir entsteht. Also Menschen, die sich mit in der Textilbranche gearbeitet haben und sich damit auseinandersetzen. Anleitungsbücher sind eigentlich auch interessant, also praktisch Anleitung, wie man irgendetwas Textiles konkret herstellt. Das müsste aber was sein, was es wirklich so noch nicht gibt. Also es hat keinen Sinn für so einen Mini-Verlag wie mich, jetzt noch das 53. Jersey-Nähbuch auf den Markt zu bringen.
Oh ja.
Also das hat wirklich überhaupt keinen Sinn, sondern es müsste irgendwas sein, eine Technik oder irgendwas Besonderes, was es vergleichbar noch nicht als Buch gibt. Dann wäre das auch spannend.
Ja, ich denke auch, weil für diese Anleitungsbücher, da gibt es ja einige große Verlage oder groß, ich weiß gar nicht, ob die so groß sind, aber so Stiebner Verlag, Hauptverlag, wo solche Anleitungsbücher oft rauskommen, ne, oder die solche Anleitungsbücher verlegen und die dann recht breites Verlagsprogramm haben.
Ja.
Bei dir würde ich eher sehen, vielleicht so historische Methoden, die in Vergessenheit geraten sind, sowas in Richtung Oki, Nadelbinden, wobei Oki gibt es auch relativ viel.
Ja, zum Beispiel.
Also von dem, was ich von deinen Büchern so kenne, ist da schon immer wieder auch ein historischer Einschlag dabei.
Ja, oft, ja.
Aber muss nicht sein.
Nein, das muss gar nicht sein.
Ja, vielleicht kann man sich das ein bisschen besser noch vorstellen, wenn du mal ein bisschen erzählst, welche Bücher denn bisher erschienen sind bei dir.
Ja, also angefangen hat alles mit einem kleinen Stoff- und Materiallexikon, Stoff und Faden. Das war eigentlich ein Versuchsballon, um mal ins Büchermachen einzusteigen und zu schauen, kriegt man das überhaupt hin und bekommt man es dann vor allem auch verkauft? Also merkt es jemand, dass dieses Buch da ist und interessiert es jemanden? Und das ist so ein kleines Taschenbuch mit lauter Stoffbeschreibungen und Hinweisen, wie man bestimmte Materialien verarbeitet, also wie man sie näht, bügelt, zuschneidet und so weiter. Das war das Erste. Dann gibt es eine Autobiografie einer amerikanischen Modedesignerin aus den 20er und 30er Jahren, Zur Hölle mit der Mode von Elisabeth Hawes. Das ist ein sehr spannendes Buch, was in Deutschland total vergessen war, weil es eben in den 30er Jahren erschienen ist und dann wurde es halt nicht auf Deutsch übersetzt. Und die Designerin war damals schon auch in der Bekleidungsindustrie tätig, wo es eben auch schon Massenware gab und Qualitätsprobleme. Und das beschreibt sie sehr lustig und nachvollziehbar in ihrem Buch, also so anhand ihrer eigenen Erfahrung auch in Paris und so weiter mit der Mode. Da wird es dann in der Richtung wird es dann auch noch bald ein zweites Buch geben, nächstes Jahr von einer anderen Designerin um 1900 in Paris und London. Das ist dann auch wieder eine Autobiografie. Also ich finde das auch sehr spannend, dass man so aus dem Blick von interessanten Frauen, die ja auch für ihre Zeit was Spannendes oder vielleicht sogar Revolutionäres gemacht haben, so einen Blick auf diese Branche erhält und auch auf die Probleme, die es damals schon gab mit Massenmode und diesen ganzen Copyright-Fragen und alles. Mhm. Also da sieht man, dass da sich im Grunde die Probleme schon andeuten, die wir heute auch haben.
Ja, das wäre ja vielleicht auch eine Idee, wenn jemand von den Hörerinnen so ein Buch kennt, ja, wo es um eine Modedesignerin geht, vielleicht eine Autobiografie oder auch einen Modedesigner, ja, das zum Beispiel nur auf Englisch bisher erschienen ist oder auf Französisch bisher erschienen ist, dir das mal zu schreiben und vielleicht vorzuschlagen, weil diese Bücher übersetzt du ja selber. Also Honoré de Balzac zum Beispiel. Hast du auch aus dem Französischen, glaube ich, übersetzt?
Ja, nicht wirklich. Also da gab es eine alte Übersetzung von 1900. Das ist über das elegante Leben. Das ist ein längerer Essay von Balzac von 1830, wo er sich über die neue Gesellschaft nach Napoleon in Frankreich Gedanken macht, wo es eben diese Standesunterschiede nicht mehr gab, die sich an der Kleidung auch festgemacht haben, wo es dann ganz klar war, wenn man zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht gehört, trägt man die und die Kleidung. Und damals war dann auf einmal alles offen und die Frage, was ist eigentlich guter Geschmack, hat sich dadurch erst gebildet, weil es eben nicht mehr klar war, was man trägt, sondern man musste ein Geschmacksurteil haben. Darum geht es bei Balzac, dass er sich fragt, ist das eigentlich angeboren, kann man das lernen, was guter Geschmack ist? Und von diesem Buch gab es eine etwas merkwürdige Übersetzung von 1900 ins Deutsche, wo auch einiges fehlte und so ein bisschen verändert war. Man hatte das Gefühl, der Übersetzer hat dann, wenn es ihm nicht schmissig genug war, dann das einfach ein bisschen umgeschrieben. Und das, was jetzt erschienen ist bei mir, ist eine überarbeitete Übersetzung, weil ich dachte, das ist so ein interessanter Text. Und das kann man jetzt nicht so lassen.
Nicht so halb übersetzt oder irgendwie.
Oder so, ja, so umgeschrieben. Das war halt vor 100 Jahren durchaus üblich, dass Übersetzer dann da das ein bisschen aufs Zielpublikum auch zugeschnitten haben, wenn sie dachten, das ist so jetzt aber viel interessanter.
Aha, okay, und dann wirklich tief in den Text eingegriffen haben, quasi in ihre Übersetzung.
Genau, was man heutzutage nicht mehr so machen würde.
Genau, aber die englischen Texte übersetzt du selber zum Beispiel.
Ja, zum Teil, ja.
Okay, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist Berlin Hausvogteiplatz.
Ja, das ist das Buch habe nicht ich herausgegeben, sondern meine ehemalige Verlagspartnerin Susanne. Das ist eine Geschichte der Modeindustrie in Berlin. Der Hausvogteiplatz war ja so ein ganz großes Zentrum der Konfektion auch im Kaiserreich. Und Berlin überhaupt, also jedenfalls für den gesamten Nordosten, also bis nach Polen und Russland wurden die Sachen dann geliefert. Und dieses Buch Berlin Hausvogteiplatz von Brunhilde Dehn, das ist so die erste historische Aufarbeitung dieser Zeit im Grunde. Also mittlerweile gibt es auch neuere Bücher, die sich damit befassen, aber sie hat diese Geschichte der Mode in Berlin, also der Konfektion in Berlin als erste aufgeschrieben anhand von ganz vielen historischen Quellen. Und das ist bei uns, da es lange vergriffen war, ist es bei uns nochmal erschienen.
Ja, toll. Gut, und dann gibt es noch zwei Bücher, die eher so kontemporär sind ein bisschen, also die sich mit aktuelleren oder also nicht so weit zurückliegenden Ereignissen beschäftigen.
Genau, da ist einmal die Abschaffung der Problemzonen von Maike Rentsch-Bergner. Das ist ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich mit der Autorin auch sehr lange drüber geredet habe und was in einem sehr langen Prozess entstanden ist. Da geht es darum, dass Frauen ja durch so gewisse also durch die sogenannten Problemzonen, die wunderbare Erfindung der Frauenzeitschriften, immer daran erinnert werden, dass ihre körperliche Beschaffenheit ja nicht der Norm entspricht und dass man möglichst schlank sein sollte und jung und man alles dafür tun muss, um schlank, jung und sexy und alles zu bleiben. Und die These ist, dass diese ganze Beschäftigung mit dem Körper und auch diese ganze Beschämung, die dadurch abläuft, dass das einen eigentlich ganz schön vom Leben abhalten kann, weil man sich sehr darauf konzentriert, diese unerreichbaren Ziele eben doch zu erreichen. Mhm. Und darum geht es in dem Buch. Das ist aber auch mit einem sehr, denke ich, ermutigenden Ausblick, weil man kann ja durch das selber Nähen zum Beispiel ganz viel vermeiden, dass man sich zum Beispiel immer durch Kleidergrößen beschämt und nicht richtig und nicht passend empfindet. Mhm. Ja, das war mir sehr wichtig. Das mit ist so ein bisschen Ermutigung. Ja, eine feministische Ermutigung, ein Aufdröseln der Verhältnisse, aber auch eine Ermutigung.
Ja, Maike hatte dazu sogar einen eigenen Podcast gestartet, der jetzt heißt Abschaffung der Problemzonen.
Ja, genau, mit verschiedenen Gästen. Das läuft auch noch. Die Folgen erscheinen in etwas größeren Abständen, aber sie hat da auch einige Gesprächspartnerinnen aus dem Buch zu verschiedenen Themen, also auch so zu Themen wie Scham zum Beispiel, was, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Körper immer eine ganz große Rolle spielt, da zu Gast.
Genau. Das ist das eine. Und das andere, was jetzt gerade rausgekommen ist, Christine Schubert auf Tuchfühlung.
Ja, das ist ein ganz schönes Buch, was mir witzigerweise durch Instagram zugelaufen ist sozusagen oder auf das ich dadurch aufmerksam wurde. Die Autorin ist in den 50er und 60er Jahren im Ruhrgebiet aufgewachsen oder in Wuppertal und erzählt ihre Jugendgeschichte anhand der Kleider, die sie getragen hat oder die in der Familie hergestellt und getragen wurden. Und das ist so eine ganz persönliche Erinnerung an diese Nachkriegskindheit. Da werden sich sicherlich auch viele Leserinnen in ähnlichem Alter auch wiedererkennen können anhand dieser Kleider, weil es eben doch etwas Universelles ist und reingeflochten ist die Geschichte, dass ihre eigenen Eltern ziemlich traumatisiert durch den Zweiten Weltkrieg noch waren und dann versucht haben, so ein Familienleben, wie man es sich eben vorstellt, aufrechtzuerhalten, was aber auch nicht immer richtig geklappt hat und was der Autorin aber auch erst im Rückblick so klar geworden ist, woran das eigentlich lag, dass manche Dinge zu Hause so merkwürdig waren und was sie sich als Kind immer nicht erklären konnte. Und das hat sie dann die Autorin ist selbst Coach und Soziologin und hat das in einem Nachwort auch nochmal praktisch für Leute, die sich mit dieser weiterlebenden Traumata noch nicht befasst haben, auch nochmal aufgedröselt. Mhm. Also das ist, denke ich, ein Buch, wo man sehr gut mit einer älteren Generation, wenn man über solche schwierigen Erinnerungen sprechen möchte, sehr gut einen Gesprächsanfang findet, weil es eben durch diese Kleidung sehr anschaulich ist und man dazu sozusagen einen Zugang hat, der erstmal ganz unverdächtig ist und nicht konfliktreich, wenn man sich gemeinsam über Kleider austauscht, dass man da dann aber vielleicht auf die Art auch über schwierigere Themen sprechen kann, also wie es zum Beispiel in der Kindheit war und welche Verletzungen es da gibt. Also ich denke, das könnte ein Buch sein, womit man mit älteren Frauen vor allem, also vielleicht mit der eigenen Mutter oder der eigenen Großmutter gut ins Gespräch kommen könnte. Mhm. Und das ist wunderschön illustriert. Da sind sehr schöne Fotos drin mit Collagen, also aus alten Familienfotos und Stoffen und Kleidungsstücken und Kurzwaren. Also wirklich sehr, sehr schön gestaltet.
Toll, da hast du, glaube ich, auch einiges finanziell reingesteckt in dieses Buch. Das ist, glaube ich, hast du mal gesagt, bisher das teuerste geworden?
Ja, weil auch das Drucken so unglaublich teuer geworden ist im letzten Jahr.
Wobei, also so teuer, wie viel kostet jetzt auf Tuchfüllung?
34 Euro. Aber es sind 170 Seiten und es ist halt ein Hardcover durchgehend, vierfarbig. Mit Fadenheftung, sonst kann man das so schlecht aufschlagen.
Eben, also es ist ein qualitativ hochwertiges Buch.
Ja, da hat man auch lang was von.
Erzeugt in Europa.
Ja.
Ja, und ich denke, also ich meine, ich habe früher mal in einer Buchhandlung gearbeitet, so als Studentenjob, und da gibt es noch ganz andere Kategorien von teure Bücher. Ja, 90 Euro aufwärts für manche Bildbände oder so. Ja, von daher ist es im Rahmen, denke ich. Apropos finanziell, wie viel kostet das denn, so ein neues Buch zu drucken? Also wie hoch sind denn da die Summen, die du vorfinanzieren musst, wenn du jetzt ein neues Buch herausbringst?
Also allein für den Druck sind das meistens so zwischen 2.500 und 4.000 Euro ungefähr. Mhm. Das ist dann so eine kleine Auflage, die sich dann über die nächsten Jahre bitte verkaufen soll.
Eine kleine, was verstehe ich unter kleiner Auflage?
1.000 bis 2.000 Stück. Bei dem auf Tuchfühlung sind es erheblich weniger allerdings. Also da sind es im Moment noch unter 500. Das wird so ein bisschen in Etappen gedruckt, weil es immer schwer abzuschätzen ist natürlich, wie die Nachfrage ist. Und man möchte ungern mit Massen eines Buches, was dann doch keiner so interessant findet, wie man sich das gedacht hat, durch die Jahre gehen und das dann immer von einer Ecke in die andere schieben.
Ja. Und ist das denn, also wenn ich jetzt, weil wir vorher gesagt haben, wenn ich ein Buchmanuskript hätte oder eine Idee hätte für ein Buch, das ich ganz gern mit dir verlegen würde, ist das für mich mit Kosten verbunden als Autorin oder finanzierst du die ganze Produktion vor?
Das finanziert der Verlag. Also der eigentlich Verlag. Ist es so, dass Autoren mit Büchern Geld verdienen sollten. Leider auch nicht viel. Also wenn man sich das überlegt, wie wenig das dann wahrscheinlich letztendlich ist vom Buchpreis abgerechnet, ist es eigentlich immer noch zu wenig für die ganze Überlegung und Zeit, die eine Autorin in so ein Manuskript und in ein Buch steckt. Aber alles was andere, also was den Druck und das Layout und das Korrektorat und das Lektorat und eventuelle Illustrationen und was da sonst noch sein mag, kommt, das ist Sache des Verlags. Und da soll man sich bitte auch nichts anderes einreden lassen, weil alles andere sind Bezahlverlage, das gibt's ja auch. Man sieht ja manchmal so Anzeigen, wir veröffentlichen ihr Buch oder sowas in der Richtung und dann kostet das irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 Euro oder sowas. Und das ist eine Abzocke. Also da wird man wirklich nur gemolken und das Buch kommt nirgends in die Buchhandlung. Und das sollte man tunlichst nicht tun. Also das ist unseriös.
Ja, ja, genau. Und weil ich ganz am Anfang gesagt habe, Self-Publishing oder doch einen Verlag suchen, beim Self-Publishing bleibt halt dann auch die ganze Bewerbungsarbeit. Also man muss das Buch ja irgendwie mal unter die Leute kriegen oder man muss ja irgendwie Leute davon informieren, dass es das gibt. Und ich glaube, dann in Buchhandlungen reinzukommen, also außer halt, man hat jetzt eine lokale Buchhandlung, wo man die Buchhändlerin kennt und man sagt, ich habe hier dieses Buch, wenn das auch wirklich gedruckt ist oder so. Aber also da nimmt ein Verlag dann schon auch viel Arbeit ab, was jetzt dieses Marketing und die Bewerbung anbelangt. Nicht, weil du als Verlag hast ja schon deine Kontakte zu den diversen, zu den Buchhandlungen oder über, wie läuft denn das eigentlich? Da gibt es ja ein Buch, wie heißt das? Wie heißt denn das? Wo man dann so drinnen ist und wo dann die Verlage automatisch mitkriegen, dass ein neues Buch da ist.
Also es gibt das Verzeichnis lieferbarer Bücher, das ist sozusagen so ein Buchkatalog, also wenn das Buch eine ISBN hat, was man eigentlich auch unbedingt braucht, um mitzuspielen, damit das eben auffindbar ist, ist es im Verzeichnis lieferbarer Bücher verzeichnet, was natürlich auch wieder Geld kostet, was aber eigentlich auch noch wichtiger ist, dass man einen Großhändler hat, also den Zwischenbuchhandel. Es gibt ja in Deutschland und Österreich die Möglichkeit, dass man Bücher über Nacht in der Buchhandlung bestellen kann, also dass man hingeht und sagt, ich hätte gern Buch X und dann ist das am nächsten Tag da. Und das kommt halt daher, weil der Zwischenbuchhandel das auf Lager hat und es dann eben ausliefert an die Buchhandlung. Und damit, da braucht man einen Vertrag, damit der Zwischenbuchhandel das überhaupt auf Lager nimmt. Da muss man natürlich dann auch eine gewisse Größe und, sage ich mal, einen gewissen Ehrgeiz haben, dass die sehen, ah ja, es lohnt sich für uns, es ist nicht irgendwas, was bei uns nur Lagerplatz mit wegnimmt und nie verkauft wird. Also das ist auch nicht so einfach, da reinzukommen, vor allem derzeit nicht mehr.
Ja.
Und das ist eigentlich das A und O, dass Buchhandlungen das auch bestellen können. Die können das dann auch mal zur Ansicht bestellen oder sich halt auch mal hinlegen und es auch wieder zurückschicken, wenn es nicht verkauft wird, ohne große Extra-Rechnungen und Absprachen und so weiter. Das erleichtert die Prozesse einfach auch unglaublich. Sonst ist das ja immer eine Absprache zwischen einer Buchhandlung und der Autorin oder dem Verlag und mit irgendwie Mails hin und her schicken und dann noch Rechnungen hin und her schicken und Bücher hin und her schicken. Und das dafür hat natürlich kein Mensch Zeit. Da ist es besser, wenn das sehr so reibungslos wie möglich geht. Und das ist eigentlich das A und O. Da bleibt natürlich dann auch für den Verlag und dann letztlich für die Autorin auch nicht mehr so viel übrig. Und das sage ich auch immer gerne, weil das, glaube ich, viele Leute gar nicht wissen, dass bei dem Preis, den man für ein Buch in der Buchhandlung zahlt, dass da im Grunde 50% dieses Preises beim Buchhandel und beim Zwischenbuchhandel bleiben. Also der Verlag bekommt maximal 50% minus die Mehrwertsteuer. Mhm. Meistens sind es eher so 52% minus Mehrwertsteuer nochmal, die beim Verlag bleiben. Und davon wird dann halt alles bezahlt, der Druck, Korrekturen, Layout, Satz.
Honorar für dich.
Ja, Honorar für mich. Das Cover, also da kommt dann schon einiges zusammen.
Und Honorar für die Autorin.
Ja.
Wie funktioniert das dann finanziell für die Autorinnen? Kriegen die dann irgendwann eine Abrechnung pro verkauftem Buch?
Ja, oder? Das ist im Allgemeinen üblich.
Ja.
Ja, wenn man im Bestsellerbereich ist, dann werden auch Vorschüsse gezahlt, dann hat der Verlag gewissermaßen so eine Art Wette in der Tasche und sagt, ah ja, das Buch verkaufen wir bestimmt 100.000 Mal, dann bekommt die Autorin oder der Autor auch erstmal so einen Vorschuss, der dann aber mit dem verrechnet wird, was eben verkauft wird.
Verstehe. Ich glaube, für dich war das so ein Riesenschritt, in diesen Zwischenbuchhandel da reinzukommen. Da muss man auch eine gewisse Reputation dann schon haben, oder?
Ja, ja. Also so als Hobby, nur Hobbyautor ist das ein bisschen schwierig. Da, also es muss wirklich zumindest so aussehen, als würde man dann später noch weitere Bücher rausbringen. Es wäre gut, wenn man auch mehrwertsteuerpflichtig ist zum Beispiel. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig.
Ja,
alles gut. Aber es hat geklappt.
Ja, ich finde das ganz toll. Wir zwei kennen uns ja jetzt tatsächlich schon seit langer Zeit, also seit meinen Anfängen als Bloggerin vor bald 8 Jahren bin ich dann relativ bald mal auf dich gestoßen und diese Frauen rund um den Mimet-Mittwoch und so.
Ja.
Und dann habe ich auch so mitgekriegt, wie du so einen Schritt nach dem nächsten und so, oh, ich könnte das mal probieren und dann das erste Buch rausgebracht. Also nochmal zurückzukommen auf dein Buch Stoff und Faden. Das ist so ein schönes kleines Büchlein, das man auch so nett in der Tasche mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel in den Stoffladen geht und da auf irgendeine Bezeichnung stößt, mit der man gar nichts anfangen kann. Da kann man mal kurz nachschlagen. Und es eignet sich natürlich auch ganz großartig als Weihnachtsgeschenk.
Ja.
Nochmal jetzt darauf hin, so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Für Geburtstage und Jubiläen, einfach für textilbegeisterte Personen. Das ist wirklich ein sehr feines, kleines Buch und sehr hilfreich, fand ich immer oder finde ich.
Genau, das war auch der Gedanke, dass es klein und nett zum Mitnehmen sein soll.
Ja, schön. Genau, davon kann man sich auch gleich einen ganzen Stapel bestellen und hat man immer das passende Geschenk für Jubiläen, Anlässe und vor allem für das bevorstehende Weihnachten.
Ja, sehr gute Idee.
Weil du gesagt hast, es bleibt so viel im Buchhandel. Wie ist denn das, wenn die Leute das direkt bei dir bestellen auf der Webseite? Bleibt dann mehr Geld bei dir von dem Ganzen?
Ja, natürlich, weil der Anteil des Buchhandels und vor allem des Zwischenbuchhandels wegfällt. Das bleibt dann bei mir. Das ist dann schon recht günstig.
Willst du das auch, dass man direkt bei dir bestellt oder ist das nicht ein Wahnsinnsaufwand?
Ach, das geht eigentlich. Also es ist hier ganz gut automatisiert. Die Umschläge liegen bereit, die Etiketten liegen bereit. Das geht ganz gut. Es ist immer so ein bisschen zweischneidig. Also mir ist es eigentlich relativ egal, wo Menschen das Bücher kaufen. Hauptsache, sie kaufen überhaupt Bücher, weil auch die Nachfrage über den Buchhandel ist günstig für mich. Also weil dann nämlich wieder der Zwischenbuchhandel sieht, aha, diese Bücher werden ja nachgefragt. Also es war eine gute Entscheidung, sie auf Lager zu nehmen. Das freut mich dann auch immer, weil ich immer so ein bisschen Sorge habe, dass man irgendwann als kleiner bis Kleinstverlag da dann auch wieder aussortiert wird, wenn sich das nicht trägt oder wenn irgendwelche Algorithmen entscheiden, dass das jetzt aber zu wenig Umsatz ist. Insofern finde ich es auch vollkommen in Ordnung und legitim, über den Buchhandel zu bestellen. Dann haben Buchhändlerinnen das Buch auch mal in der Hand, die es noch nicht kennen.
Oh,
das
ist
auch nicht so schlecht, wenn man da noch ein bisschen schwärmt vielleicht. Eventuell. Nur mal so als Tipp.
Ja, ich mache das tatsächlich. Ich mache das tatsächlich, dass ich, wenn ich ein neues Buch brauche, dass ich zuerst mal mir die ISBN-Nummer raussuche und das dann konkret bei, also hier in Graz, bei einer Buchhandlung, dann dort bestelle über deren Online-Portal und dann im Laden abhole.
Ja.
Ich weiß nicht genau, ob das wie sinnvoll das ist oder ob die das dann tatsächlich anschauen, aber irgendwer kriegt das ja dann mal in die Hand und sortiert das dann ein in dieses Regal, wo ich es dann abholen gehe. Ich werd noch mehr schwärmen. Nein, ich mag das ja auch total gern. Ich gehe ja extrem gern in eine Buchhandlung und stehe dann vor einem thematisch sortierten Regal und blätter mich mal da durch. Da finde ich ja auch immer Dinge.
Ja,
jetzt bin ich nicht mehr so viel in Bibliotheken. Früher, als ich noch studiert habe oder als ich noch wissenschaftlich tätig war, da war ich halt auch viel in Bibliotheken. Und allein da, also wenn das eine thematisch sortierte, wenn das nicht nach, wie sagt man es, nach Inventarnummer gereiht ist im Buchregal, sondern auch so eine thematische Sektion ist, das finde ich immer extrem spannend. Da kann ich Stunden verbringen, da rumzuschmökern.
Ja, genau.
Ja, das geht halt nur, wenn ich Buchhandlungen noch habe vor Ort und nicht alles immer nur online läuft.
Ja, also wie gesagt, auch Amazon, wenn es nicht anders geht, wenn man irgendwo sehr ländlich wohnt, was soll man da sonst machen, als es online zu bestellen?
Richtig.
Da möchte ich jetzt auch niemanden beschämen. Also aus meiner Sicht, jedes verkaufte Buch ist ein gutes Buch und das soll dann jeder und jede so machen, wie das für sie am bequemsten und angenehmsten ist.
Ja, ich habe, das stimmt schon, ich habe auch so einen Mix aus teilweise E-Books, weil es halt manchmal einfach praktisch ist oder im Urlaub, dass ich dann nicht 3 oder 4 Schmöker-Wälzer mitschleppen muss, sondern das halt irgendwie nett klein kompakt habe auf meinem E-Book-Reader. Aber ich mag halt tatsächlich sehr gerne Verlage, die so richtig auf Papier das rausbringen, wo man das Buch dann aufschlägt und dann riecht es auch so gut nach Druckfarbe. Und dieses Haptische ist, finde ich als Leserin, auch sehr schön immer wieder. Hast du schon mal überlegt, E-Books rauszubringen oder deine Bücher auch als E-Books rauszubringen?
Naja, die Redensartenbücher von Susanne gibt es tatsächlich auch als E-Book. Das ist alles nicht so ganz einfach, das gut zu machen. Also mich macht ein bisschen traurig, dass es einfach irgendwie keine gute Technologie gibt, dass man immer ein schönes Layout hat, sondern dass dann irgendwie so dieser Text ist, der halt dann in das Gerät fließt und sich an die Bildschirmgröße anpasst. Und da hat man dann merkwürdige Umbrüche oder eben mit Illustrationen, die verschieben sich dann und sowas. Es ist alles so ein bisschen unbefriedigend und es ist halt vom Produktionsprozess und vor allem auch vom Verkaufsprozess, also welche Kanäle man da hat, das geht ja dann im Großen und Ganzen nur über große Plattformen, ist das halt was ganz anderes als Papierbücher. Und insofern habe ich das im Moment zurückgestellt. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann auch mal E-Books gibt, aber im Moment ist das ist wirklich so ein ganz anderer Kanal, weil man ja auch dann eben über diese großen Anbieter gehen muss, um es zu verkaufen. Und dann ist mal die Frage mit Kopierschutz, ohne Kopierschutz. Also so ein Kopierschutz ist jetzt auch nicht so trivial und verursacht dann auch wieder Kosten, ist dann auch irgendwie, ich weiß nicht, widerstrebt mir auch wieder auf eine Art, aber andererseits einfach so als PDF-E-Books zu verkaufen, da habe ich dann ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass da wahrscheinlich dann auch sehr viel weitergegeben wird. Also ist es irgendwie schwierig. Ich bin da noch nicht zu einem richtigen Schluss gekommen, wie man das gut machen kann, dass es eben auch wirklich dann von der Qualität mit einem gedruckten Buch mithalten kann, also von der ganzen Gestaltung und so weiter.
Ja.
Und insofern habe ich das jetzt erstmal zurückgestellt. Aber es ist tatsächlich immer im Prozess des drüber Nachdenkens, auch weil ich darauf so oft angesprochen werde. Das kann sich auch nochmal ändern, die Entscheidung.
Ja, ich meine, man kann ja auch ein Buch einer guten Freundin borgen und dir dann bei nächster Gelegenheit schenken oder auch wieder mal nicht zurückkriegen oder so.
Ja.
Das mag ich auch an Büchern, dass die dann tatsächlich mit meinem Bekannten, dass wir tatsächlich hin und wieder Bücher tauschen. So, ach, das hat mir gut gefallen und dann liegt das bei mir am Nachtkästchen.
Ja.
Das mag ich eigentlich ganz gern. Und wahrscheinlich auch dein Zielpublikum, denke ich jetzt mal, werden auch bücheraffine Menschen sein, die das gerne in ihrer Bibliothek oder gerne in ihrem Bücherschrank stehen haben.
Ja, Und es bietet sich einfach an, wenn man dann Illustrationen hat und das Buch als solches, also mit dem Umschlag und der ganzen Gestaltung, dann eben auch so aus einem Guss ist. Das kann man als E-Book einfach oft in der Qualitätsstufe noch nicht nachahmen. Es ist halt was anderes.
Ja, vor allem, wenn du dir Gedanken gemacht hast über das Layout und da Zeit und oder Geld investiert hast. Ah ja, vielleicht noch die letzte Frage. Hast du ein Team rund um dich oder wie, also wer arbeitet mit dir zusammen? Wie viel machst du selber?
Also ich mache selber auf jeden Fall das Lektorat und Korrektorat von Büchern, die ich nicht selbst geschrieben habe. Wenn ich selber was schreibe oder übersetze oder so, dann muss das natürlich jemand anders machen. Und ich mache zum Teil das Layout, also den Buchsatz, aber manchmal auch nicht. Manchmal macht das auch jemand anders. Die Cover gebe ich auch immer in Auftrag. Da gibt es hier in Berlin eine sehr nette junge Grafikerin, die, finde ich, immer irgendwie ein gutes Händchen hat. Also deswegen sind die Cover auch so relativ aus einem Guss, finde ich. Also die, man erkennt ihre Handschrift dann wieder, wenn sie wieder ein neues Cover sich überlegt hat. Da bin ich sehr glücklich drüber, weil ihr das auch großen Spaß macht und sie sich da austoben kann. Ja, also das ist so ein bisschen von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich mache nicht alles selber. Das geht dann irgendwann auch gar nicht mehr. Ja. Und man braucht da auch einen Blick von außen und also immer das Layout selber machen, das ist dann auch sehr zeitaufwendig. Da würde ich dann nichts anderes mehr machen, auch wenn es mir großen Spaß macht, diese Fitzelarbeit, aber eben nicht bei jedem Buch.
Ja, aber auch wenn du Bücher, also wenn Bestellungen reinkommen, dann bist auch du diejenige, die die Bestellung bearbeitet, das Buch in den Umschlag steckt, zur Post trägt.
Ein Kärtchen noch schreibt, ja, ja.
Rechnung reinmacht.
Ja, das stimmt, das mache ich.
Ja, großartig. Ich finde ja deinen Verlag extrem unterstützenswert. Von daher nochmal der Aufruf, gerade jetzt im Hinblick auf Weihnachten, werf doch mal einen Blick auf die Webseite Texte und Textilien in den Shownotes, also texte-und-textilien.de. Gibt es auch nochmal in den Shownotes zum Anklicken. Und schaut euch mal nochmal um in diesem netten, kleinen, feinen Verlagsprogramm. Vielleicht werdet ihr ja fündig für Geschenkideen für Weihnachten zum Beispiel oder andere Anlässe. Vielen lieben Dank, Constanze.
Ja, gerne.
Danke für den Einblick in, wie das so funktioniert mit so einem Verlag, wie man zu dir kommt und wie man auch an deine Bücher kommt.
Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Und kannst du ein paar Buchtipps aus dieser Folge mitnehmen? Wir freuen uns, wenn du kleine Verlage, aber auch deinen lokalen Buchhandel durch deine Bestellungen unterstützt. Außerdem freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns doch einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast011. Wenn du dort bist, dann abonniere doch auch gleich unseren Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts automatisch informiert. Außerdem möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich noch bis zum 24. Dezember 2022 den Textilportal Adventskalender veranstalte. 24 leicht umsetzbare Tipps für deinen nachhaltigeren Umgang mit Textilien. Es geht vor allem ums Reparieren, Upcyclen, neue Dinge bewusster kaufen und an einigen Tagen gibt es auch Sachpreise zu gewinnen. Den Link zur Anmeldung packe ich dir in die Shownotes. Und keine Sorge, wenn du jetzt erst später einsteigst, die bereits erschienenen Türchen bekommst du zum Nachlesen zur Verfügung gestellt. Weil so ein Adventskalender ein ziemlicher Aufwand ist, lege ich jetzt im Dezember eine kleine Podcast-Pause ein. Aber spätestens im neuen Jahr wird es auch hier wieder weitergehen und dann freue ich mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal-Podcast.